HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit dem Politikwissenschaftler Philipp Mano, Gastgeberin Ruth Fühner. Was eigentlich haben die Flechtslipper eines Politikers an sich, dass sie ihren Träger zum Gespött machen können? Was sagt die Gestaltung einer Wahlurne aus über die Freiheit der Wahl? Warum sehen wir Politiker immer wieder aus dem Auto steigen, zu einer Sitzung hetzen, wieder zur Tür rauskommen und Statements abgeben? Und sollen wir uns die Demokratie auf Knopfdruck wünschen? Das sind einige der Fragen, mit denen sich Philipp Mano in seinem ABC der zentralen Nebensächlichkeiten der Demokratie beschäftigt. Es ist ein witziges, schräges, mitunter durchaus bösartiges Buch und zugleich fast nebenbei auch eine ganz unaufgeregte Verteidigung unseres politischen Systems, ein Grundkurs sozusagen in parlamentarischer Demokratie. Herr Mano, eine der Lehren, die man aus Ihrem Buch ziehen kann, lautet, die von manchen bemerkte Entpersonalisierung der Politik, die gibt es nicht. Fangen wir also an mit dem menschlichen Faktor. Wie war das mit Kurt Becks Flechtslipper-Fehltritt? Wofür stand der?
Ja, der stand vielleicht für etwas Provinzielles, für einen rheinland-pfälzischen Landeskümmerer, der sich auf dem Weg von Mainz nach Berlin machte und da nie so richtig ankam. Stand vielleicht auch für eine Arroganz der Hauptstadtjournalisten, die gedacht haben, da kommt ja wirklich eine ganz seltsame Figur daher mit einem komischen Haarschnitt und komischer Kleidung. Ja, das verdeutlicht vielleicht, was für ein Balanceakt das jeweils ist. Politiker müssen eigentlich immer eine mögliche Sollbruchstelle in der repräsentativen Demokratie bearbeiten, nämlich dass sich die Repräsentierten nicht so richtig repräsentiert fühlen oder dass die denken, die da oben sitzen, die Repräsentanten haben sich eigentlich schon längst verselbstständigt. Das ist eine politische Klasse, die leben im Raumschiff Berlin, verstehen nicht mehr unsere Sorgen und Nöte. Das muss natürlich einerseits wirklich auch materiell bearbeitet werden, wenn man so möchte, diese Sollbruchstelle oder Kannbruchstelle, müsste man vielleicht korrekter sagen. Aber sie muss auch in gewisser Weise symbolisch bearbeitet werden. Wir sind gar nicht so anders. Wir sind wie ihr. Wir sind ganz normale Menschen. In unserem Urlaub stapfen wir ganz normal in Südtirol mit komischer Kleidung umher, ganz unmondän oder fahren eben an die Ostsee. Also das ist einerseits wichtig, dass das also ständig symbolisch bearbeitet wird, dieser mögliche Konflikt. Andererseits kann er natürlich, und da sind die Flechtslipper von Kurt Beck ein Beispiel, ist aber auch möglicherweise das Großburg-Wedeler Haus von Christian Wulff wäre ein anderes Beispiel, ist natürlich dann auch immer ein Anlass für ja ein bisschen snobistische Kritik, also sozusagen der Meinungsmacher in der Hauptstadt.
Also eine Häme, die so tut, als ob sie eigentlich vor allem ästhetisch sich definieren würde, aber es steckt eben doch was anderes dahinter, nämlich dass man sich in einer Demokratie, in der deutschen Demokratie, in Deutschland, keine Karriere gründen kann auf Extravaganz.
Ganz genau. Also die Flechtslipper-Empörung habe ich ja nur aufgegriffen. Die kam ursprünglich von Ulf Porschert, dem heutigen Chefredakteur der Welt, der also in so einem Artikel Stil ist die letzte Rebellion sich so ein bisschen aufregte über die Stillosigkeit der Bonner und dann der Berliner Republik. Wir haben natürlich auch teilweise wirklich vor Berlin noch diese Beispiele halt. Helmut Kohl war auch kein modisches Role Model sozusagen. Also auch da war immer so ein bisschen Naserümpfen dabei. Also Oggersheimer Provinz, die auch noch nicht mal richtig Deutsch sprechen kann. Und das habe ich eigentlich nur aufgegriffen und habe gesagt, ja, das mag schon sein, dass einem das vielleicht im Einzelfall so ein bisschen, wie soll man sagen, ja, gegen den ästhetischen Strich geht. Aber wenn dann Gerhard Schröder Brioni trägt, ist es auch nicht richtig.
Aber man hat es ihm dann doch verziehen, schreiben Sie, aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar, weil da einer wo angekommen war, woher er eben nicht gekommen war.
Genau, in gewisser Weise war das natürlich, also dieser Aneignungsvorgang, dass da jemand Cohiba raucht und sich in Brioni kleidet und dann auch so eine Fotostrecke macht, das hat sofort einen Skandal irgendwie ausgelöst. Und das kommt dann wieder aus einem anderen Milieu, nicht? Also es sind dann sozusagen nicht die arroganten Hauptstadtjournalisten, wenn ich das jetzt mal so verkürzt sagen darf, sondern es ist dann eher so ein, ja, ich meine, so eine Art ursozialdemokratisches Milieu, was sagt, das ist ja was vollkommen Fremdes, damit können wir nichts anfangen. Aber in gewisser Weise war das eine demokratische Geste, weil sich da jemand die Kleider der Mächtigen angelegt hat und wir kennen ja seine Herkunft. Auch das andere Image, das Acker-Image, der Fußballspieler, der Malocher, der so spricht, wie ihm die Schnauze gewachsen ist und so weiter und so fort, der auch dann gerne Currywurst isst. Also es ist ihm dann, glaube ich, wirklich verziehen worden, weil es dann irgendwie als ja eine einmalige Machtgeste galt, die ja aber auch wirklich zeigt, so ich bin jetzt angekommen, ich habe irgendwann mal an dem Zaun des Bundeskanzleramts gerüttelt und jetzt bin ich drin.
Man könnte das natürlich auch als ein Symbol nehmen für das, wohin man mit sozialdemokratischer Bildungspolitik vielleicht kommen kann. Die hat zwar Schröder selber nicht durchgemacht, aber er stand in gewisser Weise im Nachhinein ja auch noch dafür.
Man könnte sagen, er hat es auch durchgemacht, nicht? Also ja. Ich meine, er kam ja wirklich aus einfachen Verhältnissen und hat dann, ich weiß nicht, ob er wirklich über den zweiten Bildungsweg gegangen ist, aber das Jurastudium war ihm ja nicht quasi vor die Füße gelegt, nicht? Also diese Erzählung kann man schon so sehen.
Ja. Nun könnte man ja sagen, auch der SPD-Kumpel möchte eigentlich wahnsinnig gern teure Anzüge tragen. Warum setzt man nicht darauf? In Frankreich würde man sagen, Zuckererbsen für jedermann, wie das Heinrich Heine, der im Pariser Exil war, gelernt hat. Der hat nicht gesagt, wir trinken jeden Tag Gänsewein.
Ja, es ist vielleicht interessant zu sehen, dass das unterschiedlich kodiert ist von Land zu Land. Also Daniel Cohn-Bendit hat das ja, glaube ich, auf diese schöne Formel gebracht. Die französische Linke sagt Austern für alle und die deutsche Linke sagt, nehmt den Reichen die Austern weg. Klar, da kann man sicherlich dann auch über die politische Signifikanz des Essens ein bisschen reden, über die Frage, wie weit die französische Revolution es auch geschafft hat, ein Adelsprivileg, die gute Küche und auch den kulinarischen Überbietungswettbewerb sozusagen bürgerlich-republikanisch sich anzueignen. Also wenn man da ein bisschen stärker reingeht in diese Thematik, dann merkt man auch, ja, das ist sicherlich von Land zu Land auch unterschiedlich kodiert. Also das, was in Deutschland dann die Currywurst ist, in dem quasi so in diesem Ruhrpott sozialdemokratischen Milieu, ist dann vielleicht eher in Amerika der Hotdog oder die Pizza. Ob man dann schon in Taco beißen kann, ist dann schon wieder politisch nicht so ganz unkontrovers, weil das irgendwie was über die hispanische Einwanderung sagt und so. Aber klar, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann merkt man schon, okay, Essen oder auch Kleidung oder was auch immer, auch nachher Frisuren, das ist schon alles politisch kodiert. Aber es kann durchaus sein, dass das von Land zu Land ein bisschen anders ausfällt.
Also während eben ja stark protestantisch geprägten Deutschland eben Unauffälligkeit Trumpf ist. Extravaganz, haben wir vorhin gesagt, begründet hier keine Karriere. Sieht das ja anderswo offensichtlich ganz anders aus. Schauen wir auf die US-amerikanische Demokratie. Also da ist die These vom Gebot der Unauffälligkeit ja von einem Dauerrebellen gegen dieses Gebot entkräftet, Donald Trump. Wie kann es denn sein, dass jemand mit einem derart auffälligen Verhalten, das eben nicht anschlussfähig zu sein scheint, für eine Mehrheit doch in einer Demokratie an die Macht kommt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und also wenn man quasi wirklich aus diesem deutschen Kontext kommt, aus dem ich ja auch sozusagen viele meiner Beispiele erstmal genommen habe, kam ich tatsächlich zu dieser These, die Demokratie braucht das Low Profile, also den Ball flach halten, wenn man so möchte, nicht zu auffällig erscheinen, Normalität. Und klar, Trump ist quasi das, ja, der polare Gegenfall, wenn man so möchte. Exzentrischer geht es kaum. In gewisser Weise, wenn wir uns die Exzentrik, also es gab ein schönes Interview mit einem Friseur, der gesagt hat, also er hätte immer beobachtet, dass eigentlich exzentrische Politik auch mit exzentrischer Frisur irgendwie einhergeht. Und wenn man sich also Geert Wilders anguckt oder auch quasi Boris Johnson. Oder
Anton Hofreiter?
Ja, da weiß ich nicht, ob er jetzt wirklich exzentrische Politik betreibt, aber ja, vielleicht auch. Dann der Pablo Iglesias, der Podemos-Vorsitzende in Spanien. Also da ist schon irgendwie was dran und das zeigt uns eigentlich, denke ich mir, dass man, wenn man außerhalb steht und auch signalisieren möchte, dass man außerhalb steht, dass man nicht zum Establishment gehört, sich das auch teilweise wirklich in exzentrischer Darstellung dann eben niederschlägt. Man verletzt Regeln. Der ganze Trump-Wahlkampf war ja eine fortgesetzte Regelverletzung in allen Dimensionen, rhetorisch, durch eben auch sein Erscheinungsbild. Ja, und das ist, hat funktioniert, also weil sozusagen das Establishment selbst eigentlich diskreditiert war in gewisser Weise. Und es weist, glaube ich, auch auf eine Sache hin, die man bei all dieser Geschichte über die Erscheinung der Politik nicht vergessen darf. Natürlich gibt es eine Art, wenn man so möchte, eine symbolische Bruchstelle zwischen Repräsentanten und Repräsentierten. Aber wenn es auch eine materiell-ökonomische sozusagen gibt, wenn Leute sich quasi wirklich faktisch abgehängt fühlen, wenn da eine ganze untere Mittelklasse das Gefühl hat, okay, wir können gar nicht mehr unsere Hauskredite bezahlen oder wir können uns gar keine Autoreparatur leisten, dann kann man noch so viel symbolisch irgendwie Nähe herstellen wollen. Das erscheint dann nur als Heuchelei. Und in gewisser Weise ist es dann eine Ironie, dass eigentlich jemand, der vor seiner eigenen Boeing dauernd diese Wahlkampfkundgebung gegeben hat, dann als irgendwie als authentischer rüberkommt. Als jemand, der sich an alle Regeln des politischen Establishment hält.
Philipp Manu, jetzt müssen wir reden über das Erotische im Politikbetrieb beziehungsweise das Verhältnis der Geschlechter. Also Männer können sich mit sexy Frauen schmücken, siehe Sarkozy, siehe Berlusconi. Von Trumps sexistischen Sprüchen schweigen wir mal. Politikerinnen wiederum müssen möglichst auf alles verzichten, was sie als Wesen mit weiblichem Körper, also mit dem Körper des anderen sozusagen, sichtbar machen könnte. Siehe das Dekolleté von Angela Merkel.
Ja, da bin ich jetzt auch nicht der Erste, der das beobachtet. Ich greife da auch zurück, unter anderem auf Studien von Karl Flügel, aber auch Barbara Winken in Deutschland hat das Argument ja stärker gemacht. Und das finde ich ist eben auch ein Zeichen dafür, dass das, was jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen abseitig erscheint, warum beschäftigt man sich mit sowas? Warum hat das irgendeine Art von politischer Signifikanz? Warum müssen wir jetzt unbedingt über Merkels Opernkleid reden? Wollen wir nicht mal ernsthaft, also hat der Politikwissenschaftsprofessor nicht irgendwie ernsthaftere Dinge zu tun, als quasi dadurch die Frauenmagazine zu blättern? Ja, das zeigt, glaube ich, dass da tatsächlich eine tiefere Dimension ist und dass sich das lohnt, sich hinzuschauen, weil wir sehen, dass eigentlich Kleidung, wenn wir gucken zum Beispiel, wie ist Kleidung eigentlich politisch kodiert, merken wir schnell, dass wir einen sehr uniformen Stil bei den Männern haben, der Anzug als Signum der Neutralität, der Moderne. Und dass Frauen mit ihrem Ausschluss aus der Politik lange Zeit eben die Freiheit hatten, hier kleidungsmäßig viel, viel, viel ja, erotischer, reizvoller und so weiter zu erscheinen, auch die sozialen Distinktionen gar nicht mehr zu berücksichtigen. Und wenn wir gucken, seit wann ist das denn eigentlich so, merken wir, das ist eigentlich erst seit der Französischen Revolution so. Also dort bildet sich sozusagen in der, quasi mit den Egalité-Postulaten, auch eine Art von uniformen Kleidungsstil aus. Wir können ja sagen, in einer Art von, als Extremvariante können wir die maoistische Kulturrevolution sehen, wo jeder quasi den gleichen blauen Baumwollanzug tragen musste. Aber solange wie die Frauen von der Politik ausgeschlossen waren, unterlagen sie nicht diesem Neutralitäts- und Uniformitätszwang, sondern konnten eben, sie waren sozusagen dann der Träger der Mode, während die Männer sich sozusagen davon verabschiedeten, überhaupt noch irgendwie als reizvoll, als begehrenswert zu erscheinen. Und ja, und mit dem Wiedereintritt der Frauen in die Politik sehen wir eben, wie sich diese Dinge verschieben, wie es da so leichte Grenzverschiebungen wieder gibt, leichtes Kokettieren. Der erste Eintritt der Frau musste jetzt natürlich auch geschlechtsneutral funktionieren. Und das war dann meistens der Hosenanzug. Also sozusagen die Körperlichkeit der Frau, die außerhalb der Politik einen ganz zentralen Stellenwert hatte, durfte in der Politik erstmal nicht wirklich gezeigt werden. Und das sehen wir, glaube ich, gerade, dass sich das ein bisschen verschiebt.
Damit, Philipp Manno, schließen wir mal dieses leicht frivole Gebiet ab des politischen Essens, der politischen Kleidung und der politischen Frisuren und kommen zu unserer ersten Musik, das heißt zur ersten Musik, die Sie mitgebracht haben. Sagen Sie uns was dazu?
Ja, das ist Moscow Man, wie der Name sagt, jemand, der aus Moskau kommt, der mittlerweile zwischen Berlin und Tel Aviv hin und her pendelt. Ja, ich finde ihn wunderbar. Er macht wunderschöne, ein bisschen schräge elektronische Musik. Das Lied heißt 1982. Und ist eine kleine Sommerhymne, soll gute Laune machen.
»1982« von Moscow Man, gute Laune Musik, mitgebracht in den HR2 Doppelkopf von Philipp Manow, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bremen. Wir sprechen über sein Buch »Die zentralen Nebensächlichkeiten der Demokratie«. Und der Titel zeugt ja auch schon von einem heiteren, zumindest vordergründig nicht besonders besorgten Blick auf den Zustand der Demokratie in unserem Land. Aber erstmal, Herr Manow, zentrale Nebensächlichkeiten, das ist ja erstmal ein Widerspruch in sich, oder?
Absolut. Ja, der Punkt sollte eigentlich ein bisschen rüberkommen, dass man sagt, eigentlich sind es natürlich erstmal Trivialitäten, die, also nicht nur, aber die ja auch abgehandelt werden. Nicht? Also Frisuren, Essgewohnheiten, wie man geht, was man anzieht. Da würde man jetzt erstmal sagen, okay, was soll das? Hat das irgendeine Art von politischer Signifikanz? Der Titel sollte es schon ein bisschen ausdrücken, zu sagen, ja, das lohnt sich doch, da hinzugucken. Das ist nicht nur völlig trivial. Oder man könnte es auch in die These packen, das Triviale ist in der Demokratie nicht trivial. Wir haben es mit einer Massendemokratie zu tun. Und dann haben wir es auch mit Massengeschmack zu tun, der bedient werden muss. Insofern war das ein bisschen das Plädoyer sowieso, auch ein bisschen an meine eigene Profession. Guckt euch das ruhig genauer an. Ihr seid euch da vielleicht häufig zu fein für, aber ja, man soll es nicht der Bunten alleine überlassen oder den goldenen Blättern oder so. Es lohnt sich durchaus, sich auch an diesen eher abseitigen Dingen ein bisschen genauer zu schauen, weil man dann doch überraschend viel auch über den Zustand unserer Demokratie erfährt. Wie gesagt, das Buch ist nicht nur, es geht auch tatsächlich um ernsthaftere Dinge, die Wahlkabine, die Wahlurne, warum es Bannmeilen gibt, wie abgestimmt wird in Parlamenten. Aber klar, es gibt auch diese etwas, ja, nicht so immer ganz, ganz, ganz seriöse und mit leicht ironischem Unterton abgehandelte Seite der Oberfläche.
Eine Politik der Dinge, Dinge der Politik. Bleiben wir mal bei den Wahlurnen. Mit denen lässt sich ja auch allerhand undemokratischer Unfug treiben, auch wenn von freien, gleichen und geheimen Wahlen vordergründig die Rede ist.
Genau. Ja, die Urne ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, um zu sehen, dass die Dinge der Politik auch eine eigene Politik haben, wenn man so möchte. Sie sind manipulierbar. Es gibt Regeln, aber die Regeln können auch umgangen werden. Politik ist etwas, was häufig... Ja, es geht um Macht und Herrschaft. Das sind wirklich wichtige Dinge und das löst sehr intensive Leidenschaften aus und sehr starke Energien. Das vergessen wir manchmal in Deutschland vielleicht, vergessen wir jetzt auch vielleicht gerade im Wahlkampf. Aber es ist so, es geht wirklich um Macht, wer herrscht die nächsten 4 Jahre. Und das setzt natürlich auch enorme Energien frei, die Regeln ein bisschen zu biegen, zu umgehen, zu manipulieren, die Urne vielleicht mal woanders hinzustellen, vielleicht mal mehr als eine Urne aufzustellen und zu sagen, ach, die Wahlzettel, die in die anderen Urnen geworfen sind, die sind aber ungültig, Stacking. Also es gibt, wenn man da ein bisschen guckt, die Fantasie ist wirklich erstaunlich, mit der Leute einen eigentlich trivialen Vorgang, dass jemand ein Kreuz auf dem Zettel macht und dann diesen Zettel irgendwo einschmeißt, so manipulieren, dass sie zu ihrem Ziel kommen. Also insofern ist es eben auch ein Plädoyer zu sagen, lasst uns auf diese Dinge wirklich gucken, wie Wahlkabinen, wie Urnen, die uns als selbstverständlich und ein bisschen langweilig erscheinen, weil wir dann doch, wenn wir ein bisschen länger gucken, wo kommt die Urne eigentlich her, seit wann gibt's die eigentlich überhaupt und was gibt's da für verschiedene Techniken, das ad absurdum zu führen, die freie und geheime Wahl, dann lernen wir irgendwie auch, was für ein institutionell voraussetzungsvolles Ding eigentlich unsere Demokratie ist.
Nur ein Beispiel, misstrauisch sollte man sein gegenüber Wahlurnen, die genau die Ausmaße des Wahlzettels haben, weil da landet immer einer über dem anderen und wenn dann einer Protokoll geführt hat, wer da in welcher Reihenfolge gewählt hat, dann weiß man auch, wie er abgestimmt hat. 30% Briefwahl soll es im Vorfeld dieser Bundestagswahl geben. Das stimmt Sie, Philipp Manow, skeptisch. Warum?
Ja, weil die Wahl eigentlich ein paradoxer Vorgang. Die Wahl ist geheim, aber die Wahl wird öffentlich zelebriert, wenn Sie so wollen. Und das ist erstmal, es erscheint uns meistens auch selbstverständlich. Wir denken gar nicht so viel häufig drüber nach. Alle 4 Jahre oder dann eben in anderen Rhythmen für Landtag und Europawahl gehen wir zur Wahl, holen uns da diesen Zettel ab, gehen in die Kabine. Das scheint alles völlig etabliert und selbstverständlich zu sein. Aber das Paradoxe erstmal, wenn man sich das vor Augen führt, ist eigentlich, dass etwas, was geheim ist, trotz alledem öffentlich ist. Also jeder kann sehen, dass ich in die Kabine gehe. Niemand kann sehen, was ich da genau mache, aber jeder kann sehen. Und deswegen ist es ja eben auch im Wahlgesetz, die Wahl muss öffentlich sein. Gleichzeitig muss sie geheim sein. Und da muss man schon auch ein bisschen drüber nachdenken. Und der eine Punkt wäre jetzt zu sagen, in der Briefwahl ist das eigentlich nicht, sie ist nicht mehr öffentlich. Sie kann geheim sein, aber das wissen wir gar nicht ganz genau, weil wir ja gar nicht sehen. Also das Öffentliche ist ja weg. Deswegen wissen wir eigentlich auch nicht, ob das Geheime überhaupt gewährleistet ist. Insofern sehe ich das durchaus kritisch, nicht? Also das ist eigentlich das Versprechen, dass wir auch für alle glaubhaft geheim abstimmen und dass keiner für mich abstimmt und keiner mir sagt, wo ich mich unter Druck setzt, mich anders irgendwie entmündigt, was weiß ich, oder den Zettel für mich ausfüllt, das ist ja nicht mehr gewährleistet in der Briefwahl. Und deswegen halte ich das Demokratie theoretisch, wenn man so sagen will, durchaus für einen prekären Vorgang.
Ein Schlagwort, das schon länger kursiert, ist das von der Inszenierung der Politik. Da steckt der Argwohn dahinter, dass uns Wählerinnen und Wählern etwas vorgemacht wird, wohinter sich eine verschwiegene Wahrheit verbirgt. Sie, Philipp Manow, sprechen lieber von einer Darstellung der Politik oder von der Darstellung der Politik. Warum?
Ja, vielleicht ist das nicht ganz so pejorativ aufgeladen. Inszeniert meint tatsächlich immer so, okay, das ist wie ein Theaterstück und die haben Masken und irgendwo findet die wahre Politik statt. Wir sehen nur das, was wir sehen, aber irgendwo hinter den Kulissen, in den Hinterzimmern, hinter der Fassade, es gibt ja auch das Stichwort von der Fassadendemokratie, da würde das echte, wirkliche passieren. Das halte ich auch eigentlich für eine fatale Darstellung dessen, was Politik ist und was Demokratie ausmacht. Es wäre selbst interessant, mal eigentlich dem nachzugehen, wo kommt das ganz genau her? Ich denke, das ist eigentlich auch Folge dieser Kannbruchstelle in der repräsentativen Demokratie. Wir handeln nicht selber, jemand handelt für uns. Und dann ist natürlich immer automatisch der Verdacht im Raum, der oder die handelt vielleicht nicht so, wie wir eigentlich den Auftrag gegeben haben. Also die Delegierten nehmen den delegierten Auftrag nicht mehr so richtig wahr. Nicht, aber der Punkt, dass man über Darstellung redet, hat eigentlich auch so ein bisschen die Zielrichtung zu sagen, naja, eine nicht dargestellte Politik gibt es gar nicht. Also der Inszenierungsvorwurf sagt ja immer, das ist Lobbyismus, vielleicht ja irgendwo in irgendwelchen verrauchten Hinterzimmern werden die richtigen Deals, die shady Deals vollzogen. Wenn man sagt Darstellung, der ist mein Motiv zumindest auch immer noch dabei gewesen zu sagen, na, wie soll man sich denn eine nicht dargestellte Politik vorstellen? Und das würde auch gleichermaßen, glaube ich, ein bisschen darauf hinweisen, es ist nicht nur der Politiker oder die Politikerin, die sich inszeniert, sondern wir inszenieren sie auch mit. Und die, also quasi die Wähler formen diese Leute nach ihren Wünschen. Und die Medien sind natürlich auch mitbeteiligt. Aber wir können uns ja einfach mal fragen, wie soll man sich denn eine nicht dargestellte Politik vorstellen? Gibt's gar nicht.
Ja, man kann nicht kommunizieren, man kann als Politiker nicht handeln, ohne dass es eben auch eine Bedeutung hat, dass es als zeichenhaft gelesen wird.
Absolut.
Und das betrifft dann selbst so etwas wirklich super Triviales wie das Gehen, den Gang. Und dem widmen Sie auch ein eigenes Kapitel. Was soll das Gehen in der Demokratie signalisieren?
Naja, es soll Geschäftigkeit signalisieren, es soll permanenten Hochdruck, es soll aktivistisch, es ist ja jetzt selbst schon eigentlich so ein Begriff, der ein bisschen eine Wertung reinbringt. Also es soll eher Aktivität zeigen, wir kümmern uns. Ich meine, das wäre genau der Punkt, wo man fragt, wie soll man sich denn eine nicht dargestellte Politik vorstellen? Also wenn Politik darauf hinausläuft, dass man ab und zu mal sich zusammensetzt, irgendwie verhandelt. Ja, das ist nicht so ganz trivial, die Frage zu beantworten, wie will man das eigentlich den Wählern, dem Publikum zeigen, was man da gemacht hat. Und deswegen ist es vielleicht ganz sinnvoll zu fragen, okay, wenn es im Fernsehen Fernsehserien gibt, in denen Politik gezeigt wird, fragt man sich, wie lösen die denn eigentlich das Problem? Wie zeigt man denn eigentlich Politik? Also ich habe manchmal eine schräge Analogie, Leute interessieren sich für Sex. Wie man Sex zeigt, ist eine relativ einfach zu beantwortende Frage. Aber Leute interessieren sich auch für Politik. Und wie man Politik zeigt, ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Was macht man denn? Was zeigt man denn eigentlich ganz genau? Und das ist eine Frage, die sich eigentlich Fernsehleute eigentlich stellen, wenn sie, was weiß ich, eine Serie über Politik, also House of Cards oder Veep oder wie auch immer. Aber das müssen sich die Politiker ja letztendlich auch fragen. Wie stellen wir das denn eigentlich dar? Und die Medienleute auch. Und dann entsteht, denke ich, so etwas wie, man sieht Limousinen vorfahren, man hat diese Doorstep-Statements, man sagt kurz was, man rauscht da rein, man hat irgendwelche Begleiter, die irgendwelche Hausausweise haben und einem durch diese Gänge da führen. Dann hat man noch ein informelles Zusammenstehen, dann hat man noch ein formelles Zusammenstehen, das Familienfoto, dann schließen sich irgendwie Türen. Ja, und dann gibt es einen Schnitt und dann öffnen die sich die Türen sich irgendwann wieder. Und dann treten die Leute eben vor die Tür und geben Pressestatements mit aus. Und das ist das, was passiert ist. Irgendwie muss das ja kommuniziert werden und das, in diesem Fall wäre das die Kommunikation.
Nun lässt sich an verschiedenen Orten der akademischen Auseinandersetzung im Augenblick so ein Interesse daran feststellen, was Politik, Wissenschaft und Geschichtsschreibung lange eher missachtet haben, nämlich eben die Rolle von solchen Ritualen, von Protokoll, von symbolischem Handeln in der Politik. Wie erklären Sie sich, dass es im Augenblick so eine verstärkte Aufmerksamkeit dafür gibt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß auch nicht, ob ich da wirklich eine abschließende Antwort drauf habe. Es ist schon vollkommen klar, also wenn man so sagt, wenn man sich das anguckt, jetzt in der Geschichtswissenschaft würde man sagen, Sozialgeschichte war dominant in den 60er, 70er Jahren, vielleicht noch Anfang der 80er. Das ist dann tatsächlich eher von so einer Kulturhistorie abgelöst worden. Es gibt dann Darstellungen der Nachtbeleuchtung quasi oder eine Kulturgeschichte des Anzugs oder Kulturgeschichte des Geschmacks und so weiter und so fort. Also da sind die historischen Themen auf einmal sehr, sehr ausgefächert und nicht mehr hart, wenn man so möchte, ökonomisch, verteilungspolitisch, Interessensverbände, Umverteilungspolitiken und so weiter und so fort, sondern es sind sehr viel weichere Themen auf einmal. Die Politikwissenschaft, wie immer, ist ein bisschen spät dran und vollzieht das jetzt vielleicht erst so langsam. Die Gründe ist vielleicht nicht ganz einfach zu beantworten. Ich denke, es ist teilweise die Allgegenwärtigkeit der Bilder und deren unheimlich schnelle Zirkulation und Manipulationsmöglichkeiten, auf die eine politische Theorie reagieren müsste. Es kann durchaus sein, dass irgendwann auch der Marxismus uns flöten gegangen ist als eine wirkliche Theorie, was automatisch dann irgendwie den Blick für andere Dinge geöffnet hat. Es kann natürlich auch sein, dass Verteilungsprobleme nicht mehr ganz so im Vordergrund stehen, wie sie das in den 50er, 60er Jahren vielleicht getan haben. Also vielleicht gibt es eine sozioökonomische oder politökonomische Erklärung dessen, dass wir so einen Themenwechsel haben.
Wir wechseln jetzt auch das Thema, beziehungsweise das Genre sogar, Philipp Mano. Musik ist wieder dran, mit Roman Flügel diesmal, wer ist das?
Ja, das ist sogar ein Sohn der Stadt, wenn man so möchte.
Frankfurts?
Frankfurts, genau. Ja, ein wunderbarer DJ und Musiker, legt hier auch in Robert Johnson regelmäßig auf. Das Lied heißt The Mighty Sons und ist von seinem letzten Album All the Right Noises.
Flügel, The Mighty Sons. Mitgebracht auf Vinyl sogar von dem Politikwissenschaftler Philipp Mano, der heute zu Gast ist bei Ruth Fühner im HR2 Doppelkopf. Anlass dieses Gesprächs ist sein ziemlich unterhaltsames ABC der zentralen Nebensächlichkeiten der Demokratie. Unter diesem ABC fällt vor allem eins auf, die Krise der Demokratie, die zurzeit in beinahe aller Munde ist, sie kommt darin scheinbar nicht vor. Ganz unalarmistisch und ganz unaufgeregt legt Philipp Mano vielmehr dar, dass unser politisches System eigentlich ziemlich vernünftig eingerichtet ist. Ein Beispiel. Es wird der Politik, den Politikern immer wieder vorgeworfen, dass sie erst handeln, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja, was denn, sagt Philipp Mano. Hätte man in Deutschland schon vor Beginn der großen Fluchtbewegung aus dem Süden prophylaktisch die Hälfte aller Turnhallen beschlagnahmen sollen? Was wäre denn dann wohl passiert, Herr Mano?
Man wäre wahrscheinlich für verrückt erklärt worden, würde ich mal schätzen. Die andere Geschichte, die damit im Zusammenhang hängt, man hätte nicht mehr so genau gewusst, was ist denn jetzt eigentlich die Ursache der Fluchtbewegung? Kommen die, weil die ganzen Turnhallen beschlagnahmt sind? Also auch da ist ja die Frage, was ist problemlösend und was ist problemauslösend? Das ist ja nicht so ganz einfach dann zu entscheiden. Der Punkt wäre so ein bisschen zu sagen, wir haben manchmal so naive Vorstellungen, wie Politik eigentlich wirklich funktioniert und urteilen dann dauernd über die Politik anhand dieser Maßstäbe, die eigentlich tatsächlich ein bisschen naiv sind, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, wäre meine These zumindest. Nicht, ich meine, ich glaube, Dirk Kurbjuweit hat das so ausgedrückt, das Problem mit der Politik immer ist was. Also man ist sowieso dauernd im Krisenmodus, man muss irgendwie dauernd was lösen. Wenn man jetzt 2015 im Sommer sich anguckt, alles Kapital, alle Energie, alle Zeit war damit davon okkupiert, die Griechenland-Krise gerade mal zu lösen. Also man hat im Grunde genommen so ein bisschen so eine ja nicht besonders schöne Ausputzerfunktion. Wenn die eine Krise so halbwegs gelöst ist, muss man sich dann halt der nächsten widmen. Aber diese Vorstellung, warum hat, also das ist auch ein bisschen The Queen, why has nobody seen it coming in Bezug auf die Finanzkrise? Naja, also einige haben es natürlich auch wirklich gesehen, was da auf uns zukam. Aber es gibt immer irgendjemanden, der Krise schreit. Und von den vielen, die da Krise schreien, hat vielleicht jeder 15. Mal recht. Also man kann nicht auf jedes Krisengeschrei reagieren. Und deswegen hat es durchaus eine Rationalität, die Krise dann erst zu bearbeiten, wenn sie auch da ist.
Eine zentrale und durchaus nicht nebensächliche Botschaft Ihres Buches, Philipp Manow, ist die Verteidigung der repräsentativen Demokratie gegen allerlei Wünsche wie unbedingte Transparenz des politischen, direkten Ausdruck des Volkswillens per Mausklick oder Ähnliches. Was halten Sie daran für gefährlich?
Ein Punkt wäre zu sagen, ihr wisst eigentlich nicht, was ihr abschafft. Sozusagen die Kritik an der Demokratie hat irgendwie immer Vorstellungen, was an ihre Stelle, also an der repräsentativen Demokratie, was an ihre Stelle zu kommen hätte. Zum Beispiel wie die Piratenpartei, dass wir quasi alle hinter unseren Monitoren sitzen und dauernd irgendwelche Items abklicken. Ja, nein, bin dafür, bin dagegen. Also so eine Art Digitalisierung der Demokratie. Wir haben auf beiden Seiten des politischen Spektrums auch so direktdemokratische Vorstellungen, nicht? Also wir bräuchten dauernd Volksbefragungen etc. pp. Naja, es gibt auch durchaus ernst genommene Vorschläge, wir sollten doch die Demokratie retten, indem wir die Wahlen abschaffen oder nur die Schlauen wählen lassen. Also auch da gibt es jetzt gerade Bücher, die durchaus ernsthaft diskutiert werden. Und mein Plädoyer wäre immer zu sagen, naja, ihr habt noch nicht mal so genau richtig verstanden, was ihr da eigentlich abschaffen wollt. Und das ist deswegen auch ja eigentlich ein Plädoyer dafür, erstmal sich auf die repräsentative Demokratie einzulassen und zu sehen, was sie denn eigentlich alles für vorteilhafte Seiten hat und warum sie eigentlich auch deswegen sich als eine relativ stabile Regierungsform erwiesen hat.
Ja, was sind das für Vorteile im Augenblick eben gerade solcher ernst genommenen Vorschläge wie, man solle doch nur eine Elite wählen lassen, muss man das ja ganz offensiv vortragen.
Ja, muss man auch. Und da ist eigentlich auch die politische Theorie viel stärker in der Pflicht, ehrlich gesagt. Und bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass sie das nicht so wirklich wahrnimmt, sondern sich eigentlich eher so in moralphilosophischen Irrwegen verirrt. Ja, also zum Beispiel eine gängige Denunziation der repräsentativen Demokratie ist ja zu sagen, okay, alle 4 Jahre dürfen wir eigentlich mal eine Stimme abgeben. Und dazwischen sind wir völlig machtlos. Und da sind diese Leute völlig, ja, haben Blankoscheck und können machen und tun, was sie wollen. Und wenn man ja ein bisschen genauer hinguckt, würde man ja sagen, das ist ja totaler Unsinn. Das ist ja nicht so, sondern es gibt die ständige Rückkopplung des politischen Handelns an die Öffentlichkeit, weil auch die Stimmung der Öffentlichkeit ja immer ein Barometer dafür ist, wie die Wiederwahlchancen der jeweils Regierenden oder auch dann eben der jeweiligen Opposition genau ist. Also es gibt eine ständige Rückkopplung, weil es zum Beispiel auch in der Demokratie die ständige Möglichkeit der Neuwahl gibt. Es kann sein, dass wir morgen Neuwahlen haben, wenn zum Beispiel eine parlamentarische Mehrheit nicht mehr besteht. Insofern gibt es eben diese ja durchaus platten Denunziationen der Politik. Wir würden unsere Stimme abgeben. Das heißt auch gleichzeitig in der Urne tragen wir die Demokratie zu Grabe, auf der Straße erwecken wir sie zum Leben. Naja, also das sind alles Karikaturen, die eigentlich auch verdecken, dass die repräsentative Demokratie uns ein enormes Lernpotenzial bereitstellt. Also wir wählen jemand mit einem relativ diffusen Auftrag, der macht dann etwas und das kann etwas sein, was wir im ersten Anschauen vielleicht durchaus kritisch sehen. Und dann haben wir aber auch ein bisschen Zeit zu lernen, was daraus eigentlich folgt, was die Konsequenzen dieser Entscheidung sind. Und wir haben zum Beispiel, und das ist das Wunderschöne an der Demokratie, wir haben die Möglichkeit, über unsere eigenen Präferenzen aufgeklärt zu werden und auch unsere Präferenzen zu ändern und zu sehen, oh, ich war ursprünglich dagegen, ich sehe jetzt, es funktioniert, war offensichtlich eine gute Sache.
Wenn das alles so ist, wenn das alles so gut eingerichtet ist, woher kommt es dann? Woher kommen die Stimmen, die sagen, wir schaffen die Wahlen ab? Woher kommt die neue Unlust an der Demokratie?
Naja, Politikverdrossenheit ist, glaube ich, ein Stichwort, wenn man dessen Karriere mal ein bisschen nachverfolgt, glaube ich, das ist auch eine Diskussion, die es schon in den 80er Jahren gegeben hat. Ich meine, wer sich dann einmal mit dem englischen Bürgerkrieg beschäftigt hat, der würde auch sagen, okay, der deutsche Wutbürger, naja, das ist ja doch ein ganz harmloses Wesen. Also Politik weckt immer Leidenschaften und insofern müssen wir jetzt vielleicht gar nicht so ganz alarmiert sein. Ich glaube, es gibt in der öffentlichen Diskussion durchaus auch einen Mechanismus, der dazu beiträgt, dass wir dauernd über die Defizite und das Dysfunktionale der Demokratie reden, weil ich glaube, in der Aufmerksamkeitsökonomie gibt es eben immer eine Prämie darauf zu sagen, es läuft alles ganz falsch, es läuft alles ganz schief, wir steuern auf eine Katastrophe zu. Ich würde für mir vielleicht mal auch mal den Spaß machen, sozusagen Buchtitel der letzten 20 Jahre einfach so aneinander zu reihen. Der Staat als Beute, fetter Bauch regiert nicht gern, Nieten in Nagelstreifen. Also sozusagen, es gibt eine Art von eigenen Literaturgattung der Untergangsstimmungsliteratur. Und das verkauft sich vermutlich relativ gut. Insofern gibt es Anreize, das zu bedienen. Aber wenn man das mal 20, 30 Jahre ein bisschen Revue passieren lässt, dann denkt man, okay, es ist manchmal so ein bisschen wie so jemand, der auf dem Marktplatz steht mit einem kleinen Schildchen, morgen geht die Welt unter. Nach einer gewissen Zeit nimmt man das auch nicht mehr so ganz ernst.
Naja, die Welt geht nicht unter von so einem Schildchen. Aber es könnte natürlich sein, dass so eine Literaturflut oder so eine Sloganflut zur Self-Fulfilling Prophecy wird.
Das ist durchaus eine Gefahr und das meinte ich ja auch eben, da sind wir Politikwissenschaftler, aber auch andere wahrscheinlich viel stärker in der Pflicht, nicht auch immer nur in diesen Dysfunktionalitätsdiskurs mit einzusteigen, sondern mal zu sagen, ja, also Parteien zum Beispiel, es gibt ja Parteienbashing, das ist irgendwie auch eine höchst unsexy Organisation, aber was Parteien machen, dass sie aggregieren, dass sie bündeln, dass sie Optionen vorgeben, dass sie einen politischen Raum strukturieren, ideologisch klar wiedererkennbar sind, sodass ich mir als Wähler auch tatsächlich eine Art von Wahl mir wirklich überhaupt erst möglich ist. Nicht all das wird ja nicht selten thematisiert, müsste aber eigentlich mal viel stärker thematisiert werden.
Zu den Dingen der Politik, Philipp Mahler, um die Ihr Buch kreist, gehört eins erstaunlicherweise nicht, das wird da kaum thematisiert, nämlich das Smartphone, über das Twitter-Nachrichten verbreitet werden, das Netz, in dem Trolle Wahlen zu beeinflussen versuchen, Instagram, wo sich Politiker witzig selbst inszenieren, warum nicht?
Ja, am Rande kommt es vor. Also ich habe das Zitat vom trollistischen Manifest, Choleriker aller Ränder beleidigt euch. Also es kommt ganz am Rande vor, dass es sozusagen einen zunehmend enthemmten politischen Diskurs gerade in diesen sozialen Medien gibt. Es liegt vielleicht so ein bisschen an meiner, wie soll man sagen, an meiner technologischen Backwardness, dass ich das selbst, ich habe keinen eigenen Twitter-Account und ich bin da auch nicht dauernd unterwegs. Da muss vielleicht tatsächlich ein bisschen, müssen vielleicht mal jüngere Leute das dann mal ein bisschen stärker beachten und beobachten. Man kann jetzt einfach sagen, okay, man kann nicht alles behandeln, aber es ist ein wichtiger Punkt, der, ich rede auch ein bisschen über Flashmobs, also dass zum Beispiel die Labour Party mittlerweile eigentlich von so einer, ja, von so einer digitalen Bewegung wie Monumentum unterwandert ist, wenn man so möchte. Also denen es ist wichtiger ist, nicht irgendwelche Parteiversammlungen abzuhalten, sondern irgendwie in kürzester Zeit 1000 Leute auf den Platz zu kriegen über Twitter. Eine Sache, die mich wirklich stark beeindruckt hat, ist, dass Geert Wilders, die PVV, die niederländischen Rechtspopulisten, haben genau ein Mitglied. Und das ist Geert Wilders. Das heißt, die ganze Partei besteht nur aus einer Person und dem Twitter-Account. Ja, und das verändert schon die Art und Weise, wie Politik betrieben wird, ganz, ganz, ganz grundsätzlich. Trump ist ja ein weiteres Beispiel, dass der eigentlich seinen ganzen Wahlkampf viel, viel billiger als Hillary eigentlich nur über seinen Twitter-Account hat laufen lassen. Also da kommt noch einiges auf uns zu und da ist auch die Politikwissenschaft aufgerufen, sich das sehr, sehr viel genauer anzugucken. Es ist tatsächlich eine stille Revolution, die da stattfindet.
Vielen Dank, Philipp Mahner. Das Buch Die zentralen Nebensächlichkeiten der Demokratie von Applausminuten, Föhnfrisuren und 10-Punkte-Plänen, zu denen sind wir jetzt überhaupt nicht mehr gekommen. Nachlesen bitte bei Rowohlt Polaris in dem Buch. Und jetzt kommt noch Running Mate mit Dreams und von Party. Was ist das für Musik, Philipp Mahner?
Ja, das ist ähnlich wie Moscow Man, ist also wieder ein bisschen elektronisch, ein bisschen tribal sozusagen. Es ist ein Kanadier und ein Australier, die zusammen ein Label Multikulti, das ist ja auch ein politischer Begriff, betreiben. Running Mate, ja, ist ja ein bisschen, also der Laufpartner, ist ja so ein bisschen wie Doppelkopf im Hessischen Rundfunk. Vielen Dank.